Berlin Bubble.
Die Berlin Bubble in dieser Woche zu dem sehr schönen Thema Klimapaket.
Ja, ganz herzlich willkommen. Ich bin Matthias Banners vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
Und ich bin Stefan Mauer, ich bin Hauptstadtredakteur bei den News von Xing.
Und ich bin Egon Huschitt, Journalist in Berlin-Mitte. Und tatsächlich irgendwie der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit ist gerade ein Thema, was uns hier sehr umtreibt. Die Strukturhilfe für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen sieht insgesamt 40 Milliarden Euro vor, unter anderem für den Ausbau von Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur, aber auch zur Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und zum Umweltschutz. Ist das etwas, womit wir jungen Leuten einen Gefallen tun?
Na gut, letztendlich, die Kohlekommission ist ja vorher gestartet. Da haben wir ausgiebig diskutiert, auch ganz breit gesellschaftlich. Und wir haben ein Ergebnis, einen Konsens. Und jetzt müssen wir gucken, was wir daraus machen. Das Klimapaket ist der nächste Step.
Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Strukturhilfe für den Kohleausstieg. 40 Milliarden Euro, für wie viele Jobs waren es genau? Jedenfalls ist es eine relativ hohe Summe, die hier pro weggefallenem Job irgendwie investiert werden. Ist das gut investiertes Geld?
Also ich würde mal sagen, hier setzt sich ja nur das fort, was wir seit 30 Jahren eigentlich sehen. Wir sind schon so ein bisschen besessen von unserer Kohle und auch von dem Ausstieg daraus. Also wie viel Geld da ja schon reingeflossen ist und jetzt noch wieder reinfließen soll. Ich finde schon, dass das eine sehr, sehr starke Konzentration auf eine einzelne Branche ist. Das ließe sich sicherlich sinnvoller einsetzen.
Gut, wobei das Geld fließt ja nicht in die Kohle. Das Geld fließt in neue Technologien, das Geld fließt in Umweltschutz, also vielleicht doch keine ganz schlechte Investition.
Ich glaube auch nicht, dass es eine schlechte Investition ist. Ich glaube aber, diese Verknüpfung mit der Kohle, die finde ich immer so ein bisschen irritierend, dass wir jetzt sagen, nur weil dort weil in bestimmten Regionen aus der Kohle aussteigen, irgendwie knallen wir das Geld rein. Das ist das, was mich daran so ein bisschen stört. Irgendwie habe gegen Infrastrukturmaßnahmen gerade in diesen Regionen an sich kein Problem, finde es aber so ein bisschen mühsam, dass das Ganze halt an den Kohleausstieg geknüpft ist.
Wir haben da ja immer die Erzählung und die Auseinandersetzung, dass natürlich auch im Bereich erneuerbare Energien sehr viele Jobs zur Disposition stehen, indem wir da auch die Förderbedingungen zusammengestrichen haben, was ich für richtig halte. Und auf der anderen Seite das Thema Kohle, wo irgendwie halt Geld investiert wird, das wird dann kritisiert. Aber ich finde diesen Vergleich ein Stück weit schief, weil eben nicht in Kohle investiert wird, sondern in Regionen und in Menschen. Und dass ich diese Geschichte Kohle noch aufgreife aus der Vergangenheit, das ist politisch auch ganz schlüssig aus meiner Sicht.
Politisch möglicherweise schlüssig schon, aber also wie gesagt, das, was du beschreibst, ist das, was mich stört, nämlich, dass wir da eine Verknüpfung herstellen. Aber der Kohleausstieg ist ja nur der erste Schritt bei dem, was wir in Sachen Klimaschutz alles tun.
Naja, also wenn wir jetzt auf das Klimapaket insgesamt schauen, auch da, also wir haben jetzt vom Kompromiss geredet, sowohl bei der Kohle als auch beim Klimapaket. Die einzigen, die mit dieser ganzen Geschichte, die sich jemals irgendwie zufrieden geäußert haben, sind die Bundesländer, die die Kohleförderung kriegen jetzt. Ansonsten sind irgendwie alle unzufrieden mit diesem Paket. Insofern, das deutet ja schon darauf hin, dass wir bei diesem Kohleausstieg durchaus die Länder so ein bisschen gekauft haben und bei allem anderen wieder so ein bisschen dieses große Koalitionsproblem haben, dass irgendwie alle zufrieden sein müssen und am Ende deswegen alle unzufrieden sind.
Kommt ja häufiger vor in der Politik, gerade irgendwie bei dieser großen Koalition. Wer sehr unzufrieden ist, ist Fridays for Future.
Na gut, die sind letztendlich unzufrieden damit, dass das Klimapaket aus ihrer Sicht zu wenig ambitioniert ist. Dem widerspreche ich. Wir haben einen Einstieg in eine CO2-Steuer, wenn das dann so durch den Bundestag geht. Und das eröffnet natürlich alle Möglichkeiten, aus diesen 10 Euro, die als Einstieg geplant sind pro Tonne CO2, in den nächsten Jahren irgendwie halt deutlich nach oben zu marschieren. Und ich halte es auch nicht für abwegig, dass wir diesen Weg einschlagen, auch wenn ich ihn für nicht richtig halte.
Findest du 10 Euro richtig oder hätte man mit mehr einsteigen müssen?
Ich bin ein Fan des Emissionshandels. Ich bin der Meinung, wir bekommen jetzt eine CO2-Steuer, wie sie ja auch gefordert worden ist von der SPD, von den Grünen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, weil dieser Weg die Möglichkeit eröffnet, politisch zu entscheiden, wie hoch der Preis sein wird und sein muss. Ich finde die Idee sehr viel charmanter, in einen Emissionshandel einzusteigen, der ja bereits im industriellen Sektor funktioniert, auch für Gebäude und Verkehr, und damit ein System zu bauen, was auch skalierbar ist, was auf europäischer oder vielleicht auch später auf weltweiter Ebene funktionieren könnte.
Ich sag mal, das Hauptproblem aus volkswirtschaftlicher Sicht ist ja, dass die Kosten, die Umweltkosten im Moment von der Allgemeinheit bezahlt werden und irgendwie von dem bezahlt werden sollen, der sie ja verursacht. Und ob das Ganze jetzt durch eine Steuer oder einen Emissionshandel am Ende besser funktioniert, ist ja auch eine Frage der Ausgestaltung. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese Kosten zu internalisieren, wie man ja sagt. Die Frage ist aber, wie macht man das sozial gerecht? Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt hier, damit wir eben nicht am Ende dastehen und sagen, ja okay, Reiche können sich weiterhin leisten, klimaschädlich zu handeln, und wer arm ist, der ist halt gekniffen.
So ähnlich sieht es übrigens auch Emma Fuchs. Wir haben ein schönes Statement von ihr dazu.
The governments give 4.5 billion euros every year to coal. And with that money, you could do so many other very good things. Also for consumers. I know that taking the train is often very, very, very expensive. And many people can't take the train because they just don't have the money. So we need to change the system. And this is something the governments have to do. Their companies also have to do very much. For example, 70% of the greenhouse emissions come from 100 companies. And also consumers have to change their behavior in their daily life. So every part has to do their things. But there's no climate justice without social justice, but there's also no social justice without climate justice, because we can't have social justice on a dead planet.
Was mir sehr gut gefällt, ist, dass Frau Fuchs von Fridays for Future wirklich schlüssig aus ihrer Perspektive argumentiert. Die Positionierung ist klar und deutlich, und das würde ich mir auch oft irgendwie halt im politischen Bereich wünschen, wo man dann vielleicht versucht, auch mehrere Seiten mitzunehmen. Ich finde, wer das auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht hat, bei diesem Abend vom Progressiven Zentrum, war die Sabrina Schulz von der KfW.
So first of all, a managed, a just transition can bring about completely new business models and job opportunities. I'm talking the policy language here, which we so badly need in this discussion as well. According to the OECD, the net effects of the transition to a zero carbon economy on global GDP will likely be positive. The German Federal Environment Agency expects 1.5 million new jobs that are climate compatible in this country. And if trade unions get involved to make sure that these new jobs are unionized, they can play an active part in the transition, and they can make sure that green jobs are also decent jobs. This likely won't happen by itself. Such a positive outcome will only be possible, though, if the transition is not left to market forces alone.
Tja, richtet es nur der Markt?
Ja, das ist tatsächlich die spannende Frage. Oder muss es tatsächlich die Regierung richten? Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn die Regierung sich in solche Themen zu sehr einmischt. Aber ich glaube, so ein Übergang, der muss irgendwie moderiert werden. Und das ist die Aufgabe der Politik.
Das ist eigentlich genau das richtige Stichwort, würde ich sagen, dass die Regierung es moderieren muss. Im Moment ist es tatsächlich ja so, dass zum Beispiel mit dem Kohlepaket einfach sehr viel Geld aktiv in die Region reingeschoben wird. Und eben nicht Dinge gemacht werden wie ein Zertifikatehandel oder eben eine wirksame CO2-Steuer. Also die 10 Euro, über die wir da reden, pro Tonne sind ja durch die Bank, sagen ja Experten, dass das sehr, sehr wenig ist. Das sind also alles Anreize, die im Moment noch sehr gering sind. und wo gleichzeitig auch noch relativ wenig Ausgleich gemacht wird außerhalb spezifischer Jobgruppen für Menschen mit geringerem Einkommen. Also das sind einfach zwei Baustellen, wo tatsächlich eine staatliche Moderation durchaus sinnvoll wäre, denke ich.
Na gut, wir haben eine soziale und eine ökonomische Debatte, ne? Und da wird es irgendwie natürlich interessant, wie entwickelt sich dann irgendwie halt der Wirtschaftsstandort Deutschland unter den Bedingungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden sollen. Wir sind ein Hochtechnologieland und so gefühlt sind wir weltweit auf dem Vormarsch, uns auch ein Stück weit von anderen Ländern abzugrenzen. Frankreich hat zum Beispiel auch weiterhin sehr preisgünstigen Atomstrom.
Ja, da sind wir ja dann wieder bei einer ganz anderen Debatte. Ich bin durchaus auch der Meinung, dass wir da zu dogmatisch sind, was das Atomthema angeht. Aber da machen wir ja dann wieder eine ganz neue Kiste auf, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren. Grundsätzlich ist es, denke ich, auf jeden Fall so. Wir reden jetzt davon, wir haben diese großen technologischen Vorsprünge, aber in der Autoindustrie sehen wir ja auch gerade, wir haben ewig auf den Verbrennungsmotor gesetzt, bauen da die Besten der Welt, wie viele sagen. Und die stehen plötzlich total in der Kritik und im Feuer, weil sie eben nicht CO2-arm sind. Und das droht jetzt eine ganze Industrie zu gefährden, weil sie sich eben zu langsam an diesen Wandel angepasst hat. Und das zu moderieren und besser zu machen, kann auch durchaus vom Staat kommen.
Aber wenn ich mir anschaue, wohin das Geld aus dem Klimapaket investiert werden soll, dann ist das... sind die größten Brocken energetische Gebäudesanierung und Elektromobilität. Und ist das wirklich eine smarte, technologieoffene politische Entscheidung, die da irgendwie halt gerade getroffen wird? Aus meiner Sicht nicht. Ich würde mir mehr Impulse für Innovation wünschen.
Da stimme ich dir zu. Tatsächlich irgendwie, es wird sehr viel in Dinge investiert, die für Klima und Umwelt gut sind, aber wenig in Innovation gehen. Das ist ohnehin das, was ich bei der Regierung gerade ganz spannend finde, ist, dass es so sehr stückwerkig ist und dass es sehr wenig auf Innovationen setzt. Was wären denn so die Innovationsfelder, die man jetzt angehen könnte oder angehen müsste in dem Zusammenhang?
Na gut, da kann ich natürlich auch aus meiner eigenen Lobbyperspektive sprechen. Bei uns ist unter anderem einer der Tankstellenverbände Mitglied und ein Thema, das sind natürlich synthetische Kraftstoffe. Da haben wir durchaus die Möglichkeit, auch jetzt mit deutschen Unternehmen bereits Produktionsanlagen zu bauen, die dann auch innerhalb von also 2 Jahren in der Lage wären, auch durchaus größere Mengen an synthetischen Kraftstoffen auf den Markt zu bringen. Und damit hätten wir auch eine Möglichkeit, weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zu fahren, und zwar CO2-neutral.
Da noch kurz. Du beschreibst ja jetzt durchaus wieder ein sehr, sehr konkretes Beispiel. Ich möchte dir grundsätzlich sogar recht geben und sagen, das Problem ist, dass wir nicht genügend Technologieoffenheit haben bei diesen Förderungen. Sieht man ja zum Beispiel auch, die Mehrwertsteuer für die Bahn wird gesenkt für ein Unternehmen, was auch noch dem Staat gehört. Und das wird jetzt als Förderung von umweltfreundlicherem Reisen verkauft. Das ist natürlich keine offene Förderung, dass man sagt, man koppelt das irgendwie an den CO2-Ausstoß oder was auch immer. Und genauso, klar, kann man sagen, es darf eben nicht an bestimmte Technologien gekoppelt sein, sondern das Endergebnis muss gefördert oder halt nicht gefördert werden.
Na gut, aber bei der Bahn könnte ich mir zum Beispiel die Trennung von Netz und Betrieb vorstellen. Zwar auch eine Diskussion, die wir bereits seit Jahrzehnten führen, aber warum gibt es keine staatliche Netzgesellschaft, die dann irgendwie halt vielen privaten konkurrierenden Anbietern vernünftig und diskriminierungsfrei anbietet, auf diesem Netzverkehr anzubieten?
Das ist tatsächlich ein gutes Thema. Das ist auch was ich bis heute nicht verstehe, warum da die Politik diesen Schritt nicht geht, weil in anderen Bereichen, bei Telefonie etc. Ist es ja passiert und das haben wir auch ganz gut überstanden. Aber bei der Bahn ist man noch immer sehr vorsichtig, was eben auch dazu führt, dass es keine oder sehr wenig Konkurrenz nur auf der Schiene gibt. Ich will nochmal auf einen anderen Punkt zurück, nämlich Sabrina Schulz sagte in ihrem Vortrag, dass das Umweltministerium von 1,5 Millionen neuen Jobs spricht, die klimakompatibel sind. Wird das denn ausreichen, um die Jobs zu kompensieren, die wegfallen durch Dinge, die wir offenbar nicht mehr haben wollen, weil sie…
Das ist aus meiner Sicht Erbsenzählerei. Letztendlich, der Industriestandort Deutschland war natürlich auch immer stark, weil wir auch eine starke Grundlagenindustrie hatten und das sind natürlich alles irgendwie halt Sektoren, Aluminium irgendwie halt ein Beispiel, die auch in Zukunft irgendwie halt nicht klimaneutral zu betreiben sein werden. Deswegen, wenn wir sowas weiterhin haben möchten und ich bin ausdrücklich dafür, dann haben wir da natürlich einen handfesten Widerspruch.
Aber wir haben auch in vielen Bereichen, gerade bei der Digitalisierung, sehr viel Grundlagenforschung gemacht, aber die Ergebnisse wurden dann nicht in Deutschland und Europa ausgewertet. Wird uns das nochmal passieren?
Ja, im Moment sieht es ja schon so aus, als würden wir auch bei neuen Technologien den Anschluss verlieren oder erst gar nicht erreichen. Reden gerade, wenn wir im Bereich künstliche Intelligenz denken, da sind andere weit vorne und die meisten davon sind nicht in Deutschland und noch nicht mal in Europa. Also auch da, wenn wir sagen, wir wollen international wettbewerbsfähig bleiben, dann müssten wir uns viel stärker auch auf digitale Themen konzentrieren und eben uns nicht an alter Industrie irgendwie festhalten. Ich denke, wenn wir, auch da ist es wieder was, das ist auch wieder eine gesellschaftspolitische Geschichte. Wir müssen, es geht darum, dass wir auch einen gesellschaftspolitischen Konsens überhaupt bekommen für solche Dinge und auch für den Klimaschutz. Ich denke, das ist auch ein Thema. Wir können uns da jetzt darüber unterhalten, wie viele Jobs bringt das, wie viele verlieren wir. Am Ende geht es darum, kriegen wir die Mehrheit der Menschen in diesem Land gesellschaftspolitisch überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dorthin zu gehen. Darüber sprechen ja auch, hat ja auch zum Beispiel Frau Schröder gesprochen, für wie schwierig sie es hält, die Menschen mitzunehmen und zu überzeugen.
Yes, we need to do something, and there's a lot that needs to be done very quick. But we can discuss that here, and maybe most of the people here will come to the same conclusions. But in a democracy, we have to convince people, and we cannot go the way to like put all the measures and be climate neutral by tomorrow and lose all the people. And that is something I really want to put to the hearts that I'm convinced that we are able to convince people, because we are talking about a big issue and it will affect everyone in this country and internationally, but we have to go that way, and it's a hard way, and we will not convince them by putting street blockades, but we will convince them by talking to them, by going to the people. I know it's against the government and not against the people, but we have to talk to people if we want to convince them and to have our ideas made reality.
Aber genau das machen wir jetzt natürlich nicht. Das Klimapaket soll in den letzten 5 Wochen des Jahres durch den Bundestag gepeitscht werden, zumindest halt die entscheidenden Gesetze. Das heißt, wir haben gar nicht irgendwie Zeit, irgendwie halt da noch eine vernünftige Debatte zu führen. Also das wichtigste Gesetz, wo es ums Thema Steuern und Finanzen geht, das soll ab dem 1. Januar 2020 dann in Kraft treten. Und genau das ist aus meiner Sicht ein gravierendes Problem. Wir bräuchten Zeit für eine längere, vernünftige Debatte.
Aber steht am Ende dieser Debatte nicht wieder ein bisschen mehr Regulierung? Ich bin immer so ein bisschen, ich habe ehrlicherweise ein bisschen Angst davor. Die Deutschen sind immer sehr zurückhaltend, wenn es um Innovation geht und setzen da eher auf die sichere Bank. Laufen wir mit so einer Debatte nicht Gefahr, dass wir das alles wieder überregulieren? Also wir haben es im Digitalen ganz oft gesehen, dass Dinge hier entwickelt wurden, aber woanders umgesetzt wurden, weil wir eben Befürchtungen hatten, dass das bei uns ein Problem sein könnte oder dass wir zumindest irgendwie Angst davor hatten.
Ja, das sehe ich durchaus so, dass wir in Deutschland dazu neigen, Dinge eben tatsächlich überzuregulieren, nicht besonders innovationsfreundlich zu sein. Und wenn wir es dann mal sind, dann ist oft inzwischen die Infrastruktur und das Sonstige drumherum einfach nicht gegeben, dass man da als jemand, der forscht, der entwickelt, diese Bedingungen vorfindet. Dann geht man halt in die USA oder inzwischen sogar nach China, um das dort zu machen.
Aber genau das ist doch ein wunderbarer Appell auch an alle Stakeholder, Verbände, NGOs, jetzt in die Debatte zum Klimaschutz hörbar und sichtbar einzusteigen, um am Ende auch dabei mehr Innovation zustande zu bekommen.
Absolut, wir brauchen da eine breite gesellschaftliche Diskussion, wo sich auch alle einbringen. Auf der anderen Seite, Matthias, du hast jetzt gesagt, das geht alles so hoppla die hopp. Wenn man sich aber überlegt, wie lange kaut diese Koalition schon auf dem Thema rum. Und dann hatten wir den Stichtag 20. September, wo dann das Klimapaket irgendwie stehen sollte. Die haben noch in der Nacht verhandelt, weil sie es nicht auf die Kette bekommen haben, in der ewigen Zeit vorher sich da vernünftig auszukäsen und einen vernünftigen Konsens herzustellen und diese gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Das ist ja auch einfach handwerklich unglaublich schlecht gemacht von dieser Regierung.
Oder war es einfach nur der Versuch, irgendwie zu zeigen, dass man sich wirklich irgendwie sehr viel Mühe gegeben hat, zu einem Ergebnis zu kommen? Ich habe immer das Gefühl, bei dieser Bundesregierung, man macht es immer nachts, das dauert immer Ewigkeit, die Journalisten sind alle genervt, weil sie bis zum frühen Morgen irgendwie durchhalten müssen und dann doch kein Ergebnis haben. Für mich wirkt das mittlerweile einfach nur so, um zu zeigen, irgendwie wie stark man um oder wie sehr man um diese Themen kämpft, gar nicht so sehr, dass sie wirklich noch keine richtige, vernünftige Lösung haben.
Also ich sag mal, wenn ich im Job ein Thema habe, von dem ich Jahre vorher weiß, dass es wichtig ist und einen Stichtag habe und ich dann in der Nacht davor noch da sitze, dann habe ich mich nicht richtig vorbereitet.
Das mag tatsächlich auch zutreffend sein. Nehmen wir das als Schlusspunkt für heute. Vielen Dank in die Runde.
Danke euch.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Berlin Bubble.